die Bibel gelesen und viele Stellen rausgesucht und irgendwie ist mir dann plötzlich aufgefallen, ich nehme eigentlich immer nur die Hälfte. Also ich nehme immer nur die Hälfte vom Text. Weil wenn man mal genau hinguckt, die ganzen Bibelstellen, da geht es eigentlich immer um Nahrung und dann kommt immer Kleidung. Ist euch das schon aufgefallen? Also meistens kommt es immer in Kombination. Eben, sorgt euch nicht, was ihr essen sollt, sorgt euch nicht um eure Kleidung. Wenn jemand hungert, soll man was zu essen geben. Wenn jemand nackt ist, soll man ihn kleiden. Und habe mir gedacht, also das scheint ja schon irgendwie auch so ein richtiges Grundbedürfnis zu sein, wenn das genau immer im gleichen Satz oder im gleichen Vers steht, Essen und Kleidung. Aber eigentlich habe ich mir noch nie so richtig drüber Gedanken gemacht, warum ist denn Kleidung eigentlich so wichtig? Und dann habe ich mich dann danach so ein bisschen auf die Suche gemacht und habe einfach recherchiert und habe gedacht, was hat es mit dieser Kleidung auf sich in der Bibel? Und wow, da habe ich plötzlich gemerkt, die Bibel ist voll davon mit Geschichten über Kleidung und in Bedeutung, welche Bedeutung Kleidung hat, das war mir irgendwie gar nicht so richtig klar. Und das hat mich so berührt. Ich meine, ich kann jetzt nur einen ganz kleinen Teil weitergeben, aber ich wünsche mir, dass ich euch da ein bisschen, ja, ein paar Impulse weitergeben kann, die ich so entdeckt habe. Und dass wir heute beim Erntedank eben beides mit reinnehmen, dass wir essen und Kleidung. Und vielleicht heute ein bisschen den Fokus ein bisschen mehr auf diese Kleidung legen, weil es gibt ja keinen Kleiderdanktag oder sowas. Und ich möchte gerne einsteigen mit einfach euch ein paar Bibelstellen, Geschichten vorlesen, die ihr wahrscheinlich kennt, aber die ihr einfach nochmal anders hören könnt, mit dem Blick auf was, welche Bedeutung hat denn die Kleidung eigentlich in diesen Geschichten. Und damit möchte ich einfach einsteigen. Ihr dürft euch zurücklehnen, einfach mal zuhören. Genau. Ups. Ruf deinen Bruder Aaron und seine Söhne Nadab, Abihu, Eleasar und Itamar zu dir. Ich habe sie aus dem Volk der Israeliten auserwählt, damit sie mir das als Priester dienen sollen. Lass für deinen Bruder Aaron heilige Kleider anfertigen, prächtige und würdevolle Gewänder. Beauftrage diejenigen, die ich dafür begabt habe, mit der Anfertigung von Aarons Gewändern. In diesen Gewändern soll Aaron dann zum Priester geweiht werden und mir dienen. Sie sollen die Brusttasche, den Priesterschutz, das Obergewand, das gewebte Untergewand, den Turban, den Gürtel anfertigen. In diesen heiligen Kleidern sollen Aaron und seine Nachfolger mir als Priester dienen. Nach diesem Gespräch traf David Jonathan, den Sohn des Königs. Vom ersten Augenblick an verband sie eine tiefe Freundschaft. Ja, Jonathan liebte David so sehr wie sein eigenes Leben. Saul behielt David nun am Königshof und ließ ihn nicht mehr nach Hause zurückkehren. David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Jonathan sagte: David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David, dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. David unternahm unter Sauls Befehl verschiedene Feldzüge. Wohin Saul ihn auch schickte, überall war er erfolgreich und kam als Sieger zurück. Als Ruben das hörte, wollte er Josef helfen. Lasst ihn am Leben, sagte er. Vergießt kein Blut, werft ihn stattdessen lebendig in die Zisterne, hier in der Wüste, aber tut ihm nichts an. Insgeheim jedoch plante Ruben, Josef zu retten und ihn seinem Vater zurückzubringen. Als Josef bei ihnen ankam, zogen sie ihm sein schönes Gewand aus und warfen ihn in die Zisterne. Es war kein Wasser in der Zisterne. Dann setzten sie sich zum Essen und auf einmal entdeckten sie eine Karawane, die von Gilead auf sie herzukam. Es war eine Gruppe ismaelitischer Händler, die Tragerkant, Balsamharz und Ladanharz nach Ägypten brachte. Da sagte Judah zu den anderen: Was haben wir davon, wir in unseren Bruder töten und die Tat vertuschen? Lasst uns Josef an die ismaelitischen Händler verkaufen. Wir wollen uns nicht an ihm vergreifen, schließlich ist er unser Bruder, unser Eigenfleisch und Blut. Seine Brüder waren einverstanden. Also warteten sie, bis die Händler da waren. Dann holten sie Josef aus der Zisterne und verkauften ihn für 20 Schekel Silber an die Ismaeliter, die ihn mit nach Ägypten nahmen. Als Ruben wiederkam und entdeckte, dass Josef fort war, zerriss er seine Kleider. Er ging zu seinen Brüdern und rief: Der Junge ist fort, was soll ich jetzt tun? Josefs Brüder schlachteten einen Ziegenbock, holten das prächtige Gewand von Josef und tauchten es in Blut. Dann brachten sie es ihrem Vater. Wir haben das hier gefunden, loben sie. Sieh es dir genau an, das ist doch Josefs Gewand, oder nicht? Als der Vater es sich genau angesehen hatte, rief er: Ja, es ist das Gewand meines Sohnes. Ein wildes Tier muss ihn gefressen haben. In Stücke gerissen wurde Josef. In Stücke gerissen. Jakob zerriss seine Kleider und wickelte sich in ein grobes Tuch um seine Hüften. Lange Zeit trauerte er um seinen Sohn. Die Soldaten führten Jesus in den Palast, in das sogenannte Prätorium, und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Sie hängten ihm ein purpurfarbenes Gewand um, flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf. Dann riefen sie zu ihm: Es lebe der König der Juden! Sie schlugen ihm mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an und warfen sich vor ihm auf die Knie, um ihm zu huldigen. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm das purpurfarbene Gewand aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn zur Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. Das zerschneiden wir nicht, sagten sie zueinander. Wir lassen das Los entscheiden, wer es bekommt. So sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt, um mein Gewand haben sie das Los geworfen. Genau das taten die Soldaten. Und dann fragte mich einer der 24 Ältesten: Wer sind diese, die in Weiß gekleidet sind, und woher kommen sie? Und ich sagte zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Da sagte er zu mir: Das sind diejenigen, die aus der großen Prüfung kommen. Sie haben ihre Kleider im Blut des Lammes gewaschen und weiß gemacht. Deshalb stehen sie nun vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und er, der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nie wieder hungern oder Durst leiden, und sie werden vor der brennenden Sonne und jeder Gluthitze geschützt sein. Denn das Lamm, das in der Mitte auf dem Thron ist, wird ihr Hirte sein und für sie sorgen. Er wird sie zu den Quellen führen und aus denen Wasser des Lebens strömt. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Also ich finde, es waren jetzt nur wenige, es war trotzdem lang, wenige Stellen, und da steckt so viel drin. Da merkt man in der Kleidung, da steckt so viel an Scham, Würde, Verachtung, Bloßstellung, Anerkennung, Schutz, Versorgung, Ehre. Also es ist unglaublich viel Symbolik auch drin, und auch so tatsächlich die Kleidung an sich hat eine große Bedeutung. Und es wird gleich klar, es geht nicht nur um Kleidung. Und die Frage ist, wie ist das bei uns? Wenn man so mal drüber nachdenkt, gab es in unserem Leben auch Momente, wo Kleidung wirklich eine Bedeutung hatte? Vielleicht eine Hochzeit, ein besonderer Anlass, wo man sich so rausgeputzt hat. So Ereignisse, wo man sich echt gerne erinnert, wo man vielleicht auch davor ewig überlegt hat, ach, was ziehe ich an und wie ziehen die anderen sich an? Und wo man plötzlich merkt, nee, das ist schon relevant. Vielleicht, ja, gab es eine große, ein Fest, das war jetzt, das habe ich auch erlebt in England oder in Großbritannien, die mögen ja gerne auch Uniformen. Und ich habe da ja auch so eine Graduation gehabt mit so einem Umhang und das fand ich eher recht witzig so. Aber das macht schon auch was mit einem. Man darf das an einem Tag, darf man das tragen, wenn man den Abschluss hat. Oder vielleicht erinnert ihr euch an eure Jugend, vielleicht habt ihr auch zum Ärger eurer Eltern eure Jeans aufgeschnitten und euren Kleiderstil ein bisschen verändert. Einfach in diesem Prozess auch so eure Identität auszufinden oder euch abzugrenzen. Und das hatte eine ziemlich große Bedeutung wahrscheinlich für euch. Oder vielleicht gab es auch Momente, wo ihr euch überhaupt nicht wohlgefühlt habt mit eurer Kleidung. Vielleicht euch sowas passiert wie mir. Ihr seid irgendwie so mit dem Fleck rum, hat man gar nicht gesehen. Es war ab. Mit einem Fleck rumgelaufen und dann dachte ich, oh nee, sieht jemand. Oder ihr wart auf einer Party und habt euch so ein bisschen falsch angezogen gefühlt. Vielleicht ein bisschen overdressed und wart einfach auch nicht so frei, weil ihr einfach das Gefühl habt, oh, ich bin irgendwie nicht passend angezogen. Oder vielleicht guckt ihr manchmal so alte Bilder an von früher und denkt, oh, was habe ich da angehabt? Peinlich. Was ihr früher richtig cool gefunden habt. Mit Schlaghosen zum Beispiel, genau. Oder Miniröckchen, genau. Also ihr wisst, was ich meine. Also das war ja damals wahrscheinlich total wichtig. Oder auch Uniformen. Ich weiß nicht, wer bei der Bundeswehr war, wenn man da eingekleidet wird, macht bestimmt auch was so, dass man, ja genau, dass man dazugehört, gell? So dass man, ich bin da jetzt ein Teil davon und dann kriegt man ja auch bestimmte Orden oder Abzeichen, gell, wenn man dann, genau. Und das ist was Wichtiges und da gibt es manchmal auch eine Zeremonie dazu und da merkt man, das ist gar nicht so banal, das Thema. Und das kann auch ganz schön emotional werden, weil das macht was mit unserer Identität. Kleidung ist nicht nur ein Gegenstand wie irgendwie unsere Möbel, sondern Kleidung, das gehört irgendwie auch zu uns. Das kommuniziert auch irgendwas von uns. Und je nachdem auch, wie der kulturelle Hintergrund ist, ist es ja auch wieder ganz verschieden, wie man sich kleidet zu bestimmten Anlässen. Zum Beispiel bei Beerdigungen, wo man sagt, da ist man eher schwarz angezogen. Bei Hochzeiten darf nur die Braut weiß tragen zum Beispiel oder einfach so bestimmte Sachen. Und wenn man dann in einer anderen Kultur ist, da ist man manchmal ganz schön unsicher. Wie zieht man sich da an? Genau. Also Würde und Scham, Zugehörigkeit und Identität, das waren jetzt so die Themen, wo ich mich jetzt ein bisschen drauf fokussiert habe, weil mich das echt total berührt hat. Und was ich noch so rausgefunden habe, in der Bibel geht es ja auch ganz viel so um Verkleidung und um Täuschung, aber das wäre dann nochmal ein ganz großes Thema. Moment. Wenn Scham so eine große Rolle spielt, finde ich es wichtig, erstmal so zu überlegen, was ist eigentlich Scham? Und was ist der Unterschied zur Schuld? Wir haben gesehen, dass das auch in diesen ganzen Bibelstellen das eine ganz große Rolle gespielt hat. Und grob kann man sagen, Schuld bezieht sich auf ein ganz konkretes Verhalten. Und Scham, das betrifft so die ganze Person. Das trifft so wirklich ins Innerste. Die Schuld sagt zum Beispiel, ich habe was falsch gemacht. Die Scham sagt, ich bin falsch. Und bei der Schuld ist es so, dass das kann auch positive Dinge bewirken. Das kann bewirken, ich übernehme Verantwortung, ich suche Wiedergutmachung, ich versuche Beziehungen wiederherzustellen. Und bei der Scham ist das oft anders. Die Scham, die trifft uns so tief, dass unsere Reaktion oft Rückzug ist oder Isolation und wir fühlen uns wirklich als Mensch entwertet. Und deswegen finde ich das wichtig, vor allem wenn wir jetzt die Bibel lesen, verschiedene Stellen, dass wir da uns bewusst machen, ist das jetzt im Alten oder im Neuen Testament, in welchem Kontext wurde das überhaupt geschrieben, in welcher Kultur. Und da gibt es so zwei ganz wesentliche Unterschiede auch. Man spricht so von der Schamkultur und von der Schuldkultur. Die Schamkultur, die fragt, wie werde ich gesehen? Die Schuldkultur, da fragt man, was habe ich falsch gemacht? Und es ist natürlich immer so eine Mischung aus beiden, aber man kann schon sagen, dass im Alten Testament war diese Schamkultur sehr vorherrschend. Die haben sehr in dieser Schamkultur gelebt, wie auch heute noch so östliche, arabische oder traditionelle Kulturen. Im Gegensatz dazu, im Neuen Testament gab es so einen Wandel mit Jesus in eine Schuldkultur. Und auch heute, so die westlich-christlichen geprägten Länder, da leben eher in so einer, in der Schuldkultur. Der Unterschied ist, Entschuldigung, muss kurz, ne? Sehr wesentlich, weil das hilft uns, auch den Umgang mit moralischem Fehlverhalten zu beurteilen. Bei der Schamkultur, was denken die anderen über mich? Da wird das Verhalten bestimmt durch soziale Auswirkungen von Schuldgefühlen. Das heißt, wenn sich jemand falsch verhält, dann reagiert er überwiegend mit Scham als mit Schuldgefühle. Weil er hat Angst, wie er dasteht. Er hat Angst, das Gesicht zu verlieren. Und das Allerwichtigste ist, die Ehre zu behalten und keine öffentliche Bloßstellung zu erleben. Und das ganze Verhalten wird da eher von der Gesellschaft kontrolliert. Und das Traurige ist, dass wenn man da mal drin ist, man hat keine Möglichkeit, da rauszukommen. Wenn man da einmal drin steckt und ausgegrenzt ist, dann kann man wenig tun. In der Schuldkultur ist es anders. Da ist es eher das eigene Gewissen, so die innere Instanz, die uns sagt, hier ist was falsch gelaufen. Und da spielt es jetzt keine Rolle, ob das andere gesehen haben oder nicht gesehen haben. Weil man weiß, man hat gegen eine Regel verstoßen. Und wie schon gesagt, bei der Schuldkultur, da übernimmt der Einzelne Verantwortung für sein Verhalten. Und er kann danach sich ausstrecken, auch wieder sich erleichtert zu werden von dieser Schuld durch Wiedergutmachung, durch Strafe. Und da gibt es Möglichkeiten, damit auch umzugehen. Und ganz deutlich finde ich, wird es in der Geschichte von der Ehebrecherin. Was da passiert ist, mehrere Leute zerren eine Frau in die Öffentlichkeit, ins Rampenlicht. Vermutlich war sie auch nicht vollständig angezogen, so wie normalerweise, wenn sie draußen unterwegs war. Ihre Schuld wurde komplett offengelegt, sie wurde beschämt. Und das wäre es eigentlich für sie gewesen. Aber wenn wir sehen, wie Jesus reagiert, er fragt, seid ihr ohne Schuld? Und was passiert in dem Moment? Die gehen ganz schnell, weil ihre Schuld sichtbar wird. Und dann sagt er zu ihr, ich verurteile dich nicht. Und das heißt, ich nehme dir nicht deine Würde, ich nehme dir nicht deinen Wert. Das ist das Wichtigste, was er ihr zuspricht. Und erst dann sagt er zu ihr, dass sie Verantwortung übernehmen soll für ihr zukünftiges Handeln. Und das heißt, er tut es mit Liebe und ohne, dass er ihre Würde als Mensch ihr nimmt. Und das ist so der Unterschied mit Jesus. So, das ist jetzt genug Theorie. Ich möchte gern euch ein Lied zeigen oder vorspielen, das mich total berührt hat. Und da das auf Englisch ist, möchte ich gern, Entschuldigung, ich habe es gleich, euch den deutschen Text erst vorlesen. Und zwar, ich weiß nicht, wer die Dolly Parton kennt. Das ist eine bekannte Country-Sängerin in den USA. Vielleicht kennt ihr auch das Lied. Ja. Und sie sagt von sich selber, dass das ihr persönlichstes und Lied ist, wo sie auch immer noch am meisten berührt. Und da erzählt sie von einer wahren Begebenheit aus ihrer Kindheit in extremer Armut. Und ich lese euch einfach den Text mal in Deutsch vor und dann dürft ihr es anhören. Schreibt sie, immer wieder einmal gehe ich zurück und denke an die Zeiten meiner Jugend. Ich erinnere mich an eine Kiste mit Lumpen, die uns jemand geschenkt hat und was meine Mama damit gemacht hat. Es waren viele bunte Stofflappen und jedes Stück war klein und ich hatte keinen Mantel, obwohl es schon mitten im Herbst war. Mama hat dann die Lappen zusammengenäht. Jedes Stück hat sie mit Liebe zusammengenäht. Sie hat mir daraus einen bunten Mantel genäht, auf den ich so stolz war. Und während sie genäht hat, hat sie mir eine Geschichte erzählt, die sie in der Bibel gelesen hatte, über einen Mantel in vielen Farben. Sie erzählt, dass Josef ihn damals getragen hat. Vielleicht bringt dir der Mantel viel Glück und Freude, sagt sie. Ich konnte es kaum erwarten, ihn zu tragen. Und Mama hat ihn mit einem Kuss gesegnet. Mein bunter Mantel, den meine Mama für mich genäht hat, war aus Lumpen gemacht. Aber ich habe ihn so stolz getragen. Obwohl wir kein Geld hatten, war ich so reich, wie man nur sein kann, in meinem bunten Mantel, den Mama für mich gemacht hat. Mit Flicken in den Hosen, Löchern in beiden Schuhen und meinem bunten Mantel bin ich zur Schule gerannt. Nur um zu erleben, dass die anderen lachten und sich über mich lustig machten, in meinem bunten Mantel, den Mama für mich gemacht hatte. Doch ich konnte es einfach nicht verstehen, denn ich fühlte mich so reich. So erzählte ich ihnen von der Liebe, mit der meine Mama jeden Stich genäht hat. Und ich erzählte ihnen alles über die Geschichte, die sie mir dabei erzählt hat. Und dass mein Mantel mehr wert ist als alle ihre Kleider zusammen. Doch sie konnten es nicht verstehen und ich versuchte es ihnen begreiflich zu machen, dass man nur arm ist, wenn man sich dafür entscheidet. Ja, ich weiß, wir hatten kein Geld, aber ich war so reich, wie man nur sein kann, in meinem Mantel, den meine Mama für mich genäht hat, nur für mich. Okay. Dann würde ich jetzt das Lied laufen lassen und mir dabei was anderes anziehen. So, ihr dürft es einfach mal anhören. Okay. Ich gebe zu, das ist der Moment, der mir am schwersten gefallen ist. Aber genau, das ist Thema und deswegen wollte ich das machen. Ja, ich bin nicht wie Dolly. Nicht so souverän. Ehrlich gesagt fühlt sich's ganz komisch an und ich bin ziemlich ins Schwitzen gekommen. Und ich denke mir, wie seht ihr mich jetzt? Was denkt ihr? Denkt ihr, was macht sie jetzt? Stellt sie sich zu sehr in den Mittelpunkt oder was kommt jetzt? Oder kurz gesagt, das ist Scham. Das ist Scham. Aber danke für eure Reaktion. genau, für die Dolly, die hatte so verinnerlicht, diese Liebe, die sie von ihrer Mama hatte, dass sie souverän in ihrem Mantel dahin gehen konnte und sich dem stellen, den Reaktionen stellen, die ganz anders waren wie jetzt bei euch. Und hat sogar den anderen noch erzählt davon und hat wollte, dass die das auch begreifen, diese Liebe. Und sie hat diesen Wert in sich gesehen, so unabhängig von dem, was andere denken. Bei mir ist es ein bisschen anders. Wie komme ich dazu? Es ist schon eine Weile her, da ist jemand auf mich zugekommen, den ich nicht kannte und hat gefragt, ob er mir ein Bild weitergeben darf, den Eindruck, den er von Gott hatte. Ja, klar, gerne. Und hat er gesagt, ja, ich habe dich gesehen und du hattest ein goldenes Kleid an und goldene Kampfstiefel. Ich dachte, wow. Der zweite Teil war, aber er meinte, aber das wird nicht immer für alle immer sichtbar. Hab Acht auf deine Worte. Da dachte ich, okay. Er hat mich jetzt ziemlich eine Weile beschäftigt und habe mir da echt drüber Gedanken gemacht. Und ich habe mich so richtig, habe mich gefreut, habe mich total berührt, so dieser Zuspruch, ich trage seine Herrlichkeit. Ich trage seine Herrlichkeit, dieses Kleid. Und die Frage ist nur, warum trage ich das nicht einfach mit Stolz und lauf rum und sag, hey, ich trage die Herrlichkeit Gottes. Und vielleicht ist das, warum diese Herrlichkeit nicht immer sichtbar wird. Weil ich sie nicht zeige. Weil ich manchmal doch lieber so inkognito unterwegs bin. Weil ich mich schäme vor der Verurteilung. Und ich war eigentlich so berührt, dass Gott mir dieses Kleid geschenkt hat, so unverdient. Und dass er mich annimmt, vollständig. Und er steckt mich in dieses Kleid, obwohl ich nicht perfekt bin. Und mehr noch, er hat gesagt, ja, gib mir mal das Dreckige hier. Und er hat sich das angezogen. Er hat sich das am Kreuz angezogen, dieses Kleid, wo sich andere lustig gemacht haben vielleicht. Und er hat gesagt, du darfst dieses Kleid tragen. Und die Frage ist, ja, warum ist es nicht wie bei der Dolly? Und ich muss sagen, ja, das ist einfach auch ein Thema von mir. Das ist Menschenfurcht, das ist Scham. Und ja, ich habe in meiner Kindheit viel Bloßstellung und Beschämung erlebt und habe da so eine Strategie entwickelt. Ich war einfach wie ein Chamäleon. Die Strategie war, ich passe mich so an überall, dann sieht mich keiner, dann falle ich nicht auf, dann werde ich nicht zur Zielscheibe. Das heißt, wenn ich nicht gesehen werde, ist alles gut. Das Gute war, ich wurde nicht gesehen. Schlechte war, ich wurde nicht gesehen. Und das ist ein Teufelskreis. Niemand hat nach mir gefragt, es ist gar nicht aufgefallen, ob ich da war oder nicht. Und auf der anderen Seite war diese Angst, sichtbar zu werden, so riesengroß. Und das war so dieses Gefühl, sobald ich wahrgenommen werde, werde ich beschämt. Und diese Strategie habe ich lang gelebt und bis Jesus in mein Leben gekommen ist. Und auch dann ist natürlich nicht, die, die mich kennen, wissen das, nicht sofort umgedreht. Aber ich musste immer wieder das hören, dass Gott uns zuspricht, mir zuspricht. Du darfst sein, wie du bist. Und du bist wertvoll in meinen Augen. Und du darfst dich zeigen. Du trägst diese Herrlichkeit und du darfst dich da sichtbar machen damit. Und es muss nicht alles perfekt sein. Und das dauert. Und manchmal passiert es halt immer noch, dass man sagt, ich fühle mich unwohl. Und dann nehme ich einfach kurz mal so eine Jacke und ziehe die drüber und sage, nur alles gut, keiner sieht mich und alles ist in Ordnung. Und deswegen habe ich gedacht, manchmal muss man Dinge spüren. Und habe gedacht, so, ich brauche ein goldenes Kleid. Und um das einfach mal zu erleben, wie ist das? Wie fühlt sich das an, sich sichtbar zu machen in diesem goldenen Kleid? Und das soll einfach auch ein bisschen eine Ermutigung sein für alle. Wir dürfen uns zeigen. Und wir haben dieses Kleid. Aber natürlich, Männer müssen kein Kleid tragen. Deswegen habe ich auch noch was anderes. Und ich habe einen Assistent heute, Peter, weil ich darf jetzt kurz kommen.
In der schönen Mann.
Ja. Weil Gott hat Kleidungsstücke für jeden, die einfach diese Würde ausdrücken. Und Peter, der Gott sagt zu dir, du gehörst jetzt, darfst du das umsetzen? Ja. Du gehörst in meine Armee. Und du hast den Orden und die allergrößte Anerkennung, Würdigung, ohne dass du irgendwelche Prüfungen bestehen musst, irgendeine Offizierslaufbahn machen musst. Und ich setze dich ein an einem Ort, wo sonst keiner hingehen kann. Und da darfst du hingehen, da darfst du hingehen und mit Liebe das Böse vertreiben. Und allein in diesem Kleidungsstück steckt meine Kraft, meine Autorität, die ich dir verliehen habe, dass du hingehst und Wunder vollbringst in meinem Namen. Und du darfst es mit Stolz tragen und in die Welt gehen und dich zeigen.
Amen.
Magst du sagen, was du denkst? Oder magst du nichts sagen? Ich glaube nur, weil du darfst nur Weile tragen und dann.
Was ich jetzt denke.
Du musst nicht. Nur wenn du möchtest.
Also, wenn ich ehrlich bin, das ist für mich gar nicht so ungewohnt. Ich bin ja in so einem Männerverein und die haben sich zum Wahlspruch gemacht, dass, wenn wir uns treffen, alle gleich sind. Da gibt es keinen Standesunterschied zwischen dem Chirurg und dem Professor und dem Direktor oder dem Chorist und dem Eisenbahnfahrer. Die sind, wenn sie sich treffen, alle gleich. Und um das zu demonstrieren, hat jeder so eine Rüstung und da gehört auch so ein Panelier dazu. Also, und wenn wir uns treffen, ziehen wir uns diese Rüstung in Anführungsstrichen an. Und dann sind wir alle gleich. Also insofern,
ja, genau.
Was Geistliches.
Genau, und damit darf man auch in die Welt rausgehen, in diese Autorität. Genau. So. Und also natürlich nicht nur die Männer kriegen eine Waffenrüstung, gell? Die Frauen kriegen auch Waffenrüstung. Auch wir haben diese Kraft und diese Autorität. Aber vielleicht, Gott stellt die Leute ja ganz unterschiedlich, an ganz unterschiedlichen Stellen und wir haben unterschiedliche Geschichten. Aber was das alles gemeinsam hat, ist eben diese Wert, diese Würdigung, die uns einfach zukommt. Einfach so. Ohne Leistung, egal wie wir uns fühlen, egal was wir wissen, was wir können, diese Würde spricht er uns zu und da dürfen wir reinwachsen. So. Und jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, was steht bei mir so im Weg? Und ich möchte euch ja auch Gelegenheit geben, für euch mal ein bisschen so zu erleben, da mal reinzuspüren. Und deswegen würde ich jetzt gern so überleiten zu einem praktischen Teil oder ja, eine Einladung aussprechen. Wir haben heute Erntedank, wir haben heute Abendmahl und das passt alles super zusammen. Vielleicht geht es euch so, dass ihr einfach so dankbar seid für diese Versorgung. Und dann lade ich euch ein, geht an diesem Erntedanktisch vorbei, nehmt euch vielleicht auch so eine Traube und schmeckt wirklich mal, schmeckt und seht, wie freundlich er ist. Und dann gibt's, wenn es bei euch was gibt, zum Beispiel, dass ihr sagt, ja, da hat mir Gott auch irgendwie gezeigt, mein Gewissen zeigt mir, da ist noch irgendwie Schuld, die mich irgendwie noch plagt. Dann gibt's hier eine Station, da ist eine kleine Waschmaschine und so kleine Stofffetzen mit Flecken drauf. Da dürft ihr, wenn ihr mögt und euch das hilft, einfach so einen Lappen in diese Waschmaschine schmeißen und einfach sagen, Herr, du hast das schon reingewaschen. Und ich nehme das an, dass mir schon vergeben ist für alles, was nicht gut gelaufen ist. Vielleicht habt ihr auch wirklich das Thema, wie ich mit dieser Scham, mit diesem, na, darf ich mich wirklich zeigen? Bin ich gut genug? Bin ich wertvoll? Dann lade ich euch ein. Ich habe jetzt, kann ja nicht jeder ein Kleid jetzt anziehen, aber das sind die Birte hat da richtig viel Zeit investiert und hat gebastelt. Und da gibt's so Buttons, da steht drauf gewürdigt. Und dann lade ich euch ein, steckt's euch selber einfach mal an und spürt mal, wie sich das anfühlt. Ich steck mir an, weil ich weiß, ja, ich bin gewürdigt. Oder ihr trefft vielleicht eine Entscheidung und sagt, ja, und ich will losgehen. So wie der Peter mit dieser Rüstung. Ich will losgehen in dieser Würde und ich brauche das nochmal. Ich stecke mir diesen als Erinnerung diesen Gewürdigt-Button an. Und dann haben wir auch das Abendmahl. Und das Abendmahl ist ja auch immer ein Zeichen, dass wir dieses Geschenk auch annehmen und dass wir das feiern. Und einfach auch immer wieder eine Erinnerung, weil Gott weiß, dass wir das brauchen, dass wir es immer wieder hören müssen und es immer tiefer sagt. Und das Schöne ist, wir müssen da auch nicht fertig werden. Wir haben die Kleider an und es genügt. Und wir dürfen da drin wachsen, in diesem Bewusstsein. Aber das ist schon genug. Diese Kleider sind genug. Und die Kleider sind auch nicht nur für auserwählte Personen, sondern er hat für jeden Menschen hat er so ein Kleidungsstück. Und die Frage ist, ob wir es anziehen. Und wenn wir uns in unseren Kleidern so bewegen, uns freuen, uns das weitergeben, wie viel befreiter das ist, in diesen Kleidern sich zu bewegen, wie in ganz vielen Lagen von irgendwelchen Jacken, um Dinge zu verdecken, desto mehr laden wir auch Menschen ein, ihr Kleidungsstück anzuziehen. Und auch dazu sind wir aufgerufen. Ja, und möchte ich jetzt einen Text vorlesen, zum Abendmahl einleiten. Und dann wird die Petra noch mit uns ein Lied zum Abendmahl singen. Und dann wird Musik laufen und ihr dürft euch einfach, nehmt euch wirklich Zeit, euch bewegen, ich stehe hier und wer jetzt kommt, dem teile ich das Abendmahl aus oder ihr dürft auch zu zweit kommen, euch gegenseitig das Abendmahl nehmen, aber es ist keine Hektik, so wie es für euch passt. So, ich mache das. Entschuldigt. Ansprech, so ein Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du uns diese Würde geschenkt hast. Du wurdest ausgestellt, du wurdest bloßgestellt, öffentlich ans Kreuz genagelt, ganz unschuldig. Du hast das erduldet, weil du wolltest, dass wir diese Würde haben. Du hast deine Kleider ausziehen lassen und uns die Kleider des Heils angezogen. Und jetzt dürfen wir Gemeinschaft haben, auch in diesem Wissen, dass wir vollständig wiederhergestellt sind, dass wir vollständig befreit sind, dass wir vollständig geliebt sind und vollständig gerecht gemacht. Und ich danke dir für dieses Geschenk, dass du uns so sehr liebst und dass wir es dir wert sind. Und ich danke dir jetzt für das Brot und den Wein, wo wir schmecken und sehen dürfen, dass du uns liebst. Dass du uns dein Leben geschenkt hast, damit wir mit dir zusammen sein können. Und ich danke dir jetzt für die Zeit, die wir jetzt noch haben. Und ich bitte dich, dass du uns berührst, wieder ganz neu mit deiner Liebe. Danke für deine Gegenwart.